Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.
Im ersten Teil unserer Serie haben wir gesehen, dass viele Schwindelanfälle meist harmlose Ursachen haben und eher selten auftreten. Aber es gibt schwerwiegendere Fälle. Über die reden wir heute mit dem Alexander Tarnutzer. Er ist leitender Arzt Neurologie und ärztlicher Leiter von der Stroke Unit. Das ist das Hirnschlagteam vom Kantonsspital Baden. Alexander Tarnutzer, im ersten Teil unserer Serie haben wir über den harmlosen Schwindel geredet, wo jeder Dritte im Laufe seines Lebens offenbar mindestens einmal trifft. Wer ist da eigentlich besonders betroffen? Sind das Männer, Frauen? Sind das ältere Leute? Kann man da etwas dazu sagen?
Also Schwindel nimmt mit dem Alter klar zu in der Häufigkeit. Das heisst, das sind vor allem so die über 60, 65-jährigen Patienten, Patientinnen, die darunter leiden. Aber es kann grundsätzlich in jedem Lebensabschnitt auftreten. Und wichtig ist dann einerseits, dass die Ursachen, die dahinter stecken, sich mit dem Alter ändern. Und andererseits auch, dass der Anteil an Patientinnen und Patienten, die einen gefährlichen Schwindel haben, mit dem Alter deutlich zunimmt. Also das sind zwei Faktoren, die es gilt zu berücksichtigen.
Schwindel am Morgen beim Aufstehen haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehabt. Das kann eine kurze Episode sein, es kann länger gehen. Muss ich mir da Sorgen machen, wenn das regelmässig passiert? Oder was können da die Ursachen sein?
Also eben in den meisten Fällen ist es tatsächlich harmlos. Es ist der Kreislauf, der momentan nicht normal gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Das dauert in der Regel ein paar Sekunden und dann ist die Muskelpumpe ausreichend, das Blut fließt ausreichend zurück. Wenn das so ist und man das kennt, ja, dann gilt es auch dort, ruhig Blut zu bewahren. Wenn hingegen aber halt die Beschwerden dann so ausgeprägt sind, dass man jeweils tatsächlich das Bewusstsein verliert, stürzt, sich dabei verletzt oder das über die Zeit immer mehr zunimmt, dann sollte man es tatsächlich weiter abklären. Es gibt durchaus auch ja, relevante oder gefährliche Erkrankungen, wo eben die Regulation vom Kreislauf über die Zeit mehr und mehr ausfällt.
Das kann ja wirklich auch Angst machen. Also ab wann würden Sie mir da oder würden Sie einer Betroffenen raten, einen Arzt aufzusuchen? Und was können da für Ursachen dahinter stecken?
Also ich glaube, man soll dann einen Arzt aufsuchen, wenn einem die Beschwerden neu sind oder wenn sie anhaltend sind, wenn man selber eben dadurch auch ja verschreckt oder auch noch weitere Begleitsymptome bemerkt hat. Ich glaube, grundsätzlich jeder, der einen neuen Schwindel hat, der eben dadurch findet, das ist jetzt etwas, wo mich beschäftigt, wo mich beeinträchtigt hat, soll die Möglichkeit haben, das weiter abzuklären lassen. Häufig reicht es aber auch, wenn man sich beim Hausarzt dann vorstellt, dass man nicht gerade sofort auf den Notfall muss oder zum Spezialist muss. Aber es ist natürlich häufig etwas, wo nicht ganz trivial ist zu entscheiden, oder welches ist jetzt der gefährliche Schwindel. Das Spektrum ist riesig, oder? Es kann eben ein Kreislauf sein, der einem kurz im Stich lässt. Es kann ein Lagerungsschwindel sein. Es kann aber halt auch eine Herzrhythmusstörung sein. Es kann einmal ein Schlaganfall sein. Und das sind natürlich dann durchaus auch Erkrankungen, die eigentlich ohne weitere Verzögerung sollten abgeklärt werden.
Sie haben Schlaganfall erwähnt. Also Schwindel kann ein Symptom sein bei Schlaganfall.
Genau, das ist also vor allem dann, wenn es halt ein neu auftretender Schwindel ist, wo man jetzt nicht durch irgendeine Bewegung ausgelöst hat, wo anhaltend ist, wo von Übelkeit, Erbrechen, Gangunsicherheit begleitet ist. Man hat dann typischerweise auch noch ein Augenzittern und dann ist das ein sogenanntes akutes vestibuläres Syndrom. Das ist per se einfach mal eine rein beschreibende Diagnose, aber kann dann in etwa einem Viertel der Fälle dann eben zur Interdiagnose Schlaganfall ändern und erfordert natürlich dann, dass man das genauer anschaut und auseinanderdröselt.
Das heisst, ich müsste aber meinen Schlaganfall, das wissen wir, jede Minute zählt, das hören wir, das lesen wir überall zum Thema, dann müsste ich ja quasi bei jedem Schwindelanfall gröbern, wo ich unsicher bin, müsste ich ja letztlich ab einem gewissen Alter mindestens davon ausgehen, hey, vielleicht habe ich jetzt einen Schlaganfall. Ja. Und das heisst, dann müsste ich eigentlich relativ rassig einen Notfall. Ja, wie grenzt sich das als Patient an, als Betroffener ab?
Also das ist in der Tat schwierig, weil auch wenn man jetzt vom Schlaganfall her hat man ja so ein bisschen die Vorstellung, das ist vielleicht jemand, der eine Halbseitenlähmung hat, wo einen der Mundwinkel hängt oder wo plötzlich nicht mehr reden kann oder auf einem Auge nicht mehr sieht. Das sind die Formen, die man selten verpasst. Aber ein neu auftretender, anhaltender Schwindel kann tatsächlich das einzige Symptom sein oder das Leitsymptom sein von einem Schlaganfall. Darum, nochmal, ich glaube, wenn es ein Schwindel ist, der neu ist, der anhaltend ist, der zum Beispiel so stark ist, dass der Betroffene, die Betroffene nicht mehr laufen kann oder sogar nicht mehr frei stehen, dann soll man es zeigen, dann muss man es zeigen, damit man das besser abklären kann und eben, wenn tatsächlich ein Schlaganfall dahinter steckt, dann auch adäquat kann reagieren.
Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, die hinter so einem Schwindel stehen, einem gefährlicheren Schwindel, Epilepsie, MS, Schlaganfall, Demenz sogar. Wie tun Sie als Facharzt eine Diagnose stellen? Für mich Laie, rede ich jetzt mal, ist Schwindel, es ist mir jetzt mal Trümmli. Wie finden Sie aus, ob jetzt da das mit der MS zu tun hat, mit einem Schlaganfall, oder ob das ein Ausdruck ist von einer beginnenden oder fortschreitenden Demenz zum Beispiel?
Also es ist hauptsächlich das Instrumentarium vom Arzt oder dann vom Neurolog oder von dem Spezialist, oder auch Notfallmediziner, wo der Patientin dann sieht, ist tatsächlich mal das eigene Mundwerk und dann aber auch die Hände, also das Hirn und die Hände. Man muss in dieser Situation wirklich nochmal möglichst kurz verstehen, was ist die Situation gewesen, wo die ganzen Beschwerden auftreten sind, wie lange haben sie angedauert, was für Begleitumstände jetzt gegeben, ist es schlagartig da gewesen, wie man es beim Schlaganfall erwarten würde, ist es etwas, was sich über Stunden oder sogar Tage entwickelt hat, wenn zum Beispiel eben zu einer Entzündung von einzelnen Hirnabschnitten, wie bei einem Schub von einer Multiple Sklerose, kann der Fall sein, oder eben wenn ein Gleichgewichtsnerv entzündet ist. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die man so bereits im Gespräch herausarbeiten und dann eben die richtigen klinischen Untersuchungen machen kann und dann auch gut kann entscheiden, welcher Patient, welche Patientin braucht tatsächlich ein Bild vom Kopf, ein MRI oder ein Computertomogramm und wer braucht eben allenfalls andere Abklärungen. Sie haben vorher das Thema Epilepsie, epileptische Anfälle angesprochen. Die gehen häufig mit Schwindel einher, haben aber dann eben zusätzlich auch noch andere gut erkennbare Symptome von epileptischen Anfällen. Das isoliert Schwindel, das einzige Symptom ist von einem epileptischen Anfall, ist sehr, sehr selten.
Was viele von uns sicher auch kennen, ist so ein bisschen der Phobisch-Schwindel, wenn man zum Beispiel in die Höhe geht und es dreht sich plötzlich alles. Wenn man älter wird, scheint das ein bisschen der Fall zu sein. Es gibt natürlich auch Schwindelleute, die in engen Räumen plötzlich so Anfälle haben oder auf grossen Plätzen so Anfälle haben. Da scheint mir die Psyche eine ganz grosse Rolle zu spielen, weniger organische Ursachen. Herr Darnutzer, was machen Sie in solchen Fällen?
Also es ist in der Tat so, dass Schwindel und Angststörungen oder Panikattacken, dass das eng verknüpft ist. Warum das so ist, da kann man jetzt nur spekulieren, aber das scheint eine ganz wichtige Achse zu sein, dass wenn man zum Beispiel Schwindel empfindet, dass man darauf auch wirklich alert reagiert, dass man das wahrnimmt oder halt auch umgekehrt, wenn man jetzt Angstzustände hat, dass der Schwindel wie dann auch ein Warnsymptom kann sein. Das heisst aber in der Praxis halt, dass Patientinnen gern einmal das eine aus dem anderen raus können entwickeln. Ein klassischer Fall ist zum Beispiel die Betroffene mit dem Lagerungsschwindel. Man behandelt den, das kommt gut, aber trotzdem fürchtet die Betroffene sich davor, die Bewegungen noch weiter auszuüben, weil es könnte es ja wieder auslösen. Und das kann sich dann auch wie im Hirn einbrennen. Und dass man dann eigentlich am Schluss eben einen phobischen Schwindel hat oder einen sogenannten somatoformen Schwindel, das ist der moderne Begriff dazu. Und die Patienten, bei denen ist es dann ganz, ganz wichtig, dass die wieder lernen, ihrem Körper, ihrem Gleichgewichtsorgan zu vertrauen. Also dort geht's eben zuerst mal darum, dass man das erkennt, dass man natürlich zuerst mal sicherstellt, dass nicht noch eine Störung vom Gleichgewichtsorgan oder vom Gehirn selber vorliegt, aber dass man dann auch das thematisiert, dass eben dann ein somatoformer Schwindel vorliegen kann. Die Betroffenen tun häufig auch eben Situationen meiden, wo das auslösen könnte. Eben die Warenhäuser, die grossen Plätze oder allgemein Ort, wo sich viel um sie herum bewegt. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man dann mit verhaltenstherapeutischen Massnahmen auf die Situationen eingeht und die Betroffene coacht. Das ist eigentlich ein sehr moderner Ansatz, wie sie in so Situationen umgehen können, wie sie mit ihren Ängsten umgehen können. Davon abgesehen gibt's natürlich eben zum Beispiel einen Höhenschwindel oder eben auch die engen Räume. Das sind aber häufig auch Sachen, wo die Betroffene zeitlebens hat und denke ich, wo man viel eher dann auch umgehen kann. Sind vor allem eben, sagen wir, neue Elemente, neue Schwindel oder eben halt auch jemand, der neue Angst- oder Panikstörung entwickelt und dann als Nebenerscheinung auch noch Schwindel entwickelt.
Jetzt haben Sie gesagt, verhaltenstherapeutische Ansätze, das ist sehr eine langwierige Angelegenheit, oder? Wir Menschen haben es gern, wenn man schaut, Problem, Lösung. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Kann man Schwindel denn auch medikamentös behandeln? Also, mir ist schwindelig, ich nehme Pillen, mir geht's wieder wunderbar. Und wenn ja, in welchen Fällen? Und die Medikamente haben wahrscheinlich Nebenwirkungen. Was bewirken denn die?
Also es gibt tatsächlich Situationen, wo Medikamente helfen können. Zum Beispiel, wenn jemand 30 Krankheiten hat und dann eine Passfahrt oder eine Schifffahrt muss unternehmen, dann kann man tatsächlich das Gleichgewichtsorgan dadurch unterdrücken und die Schifffahrt besser überleben. In den meisten Fällen allerdings sind Medikamente bei Schwindel wenig hilfreich oder sogar kontraproduktiv, dass nämlich ganz, ganz viele Medikamente Schwindel können verstärken. Entweder weil es zum Beispiel am Körper Wasser entziehen, Wassertabletten, oder weil es den Blutdruck senken, oder weil es einem müde machen, oder weil es an Ort im Gehirn angreifen, wo eben dann auch auf den Gleichgewichtssinn wichtig sind. Also meistens tun wir eher Medikamente reduzieren, wenn jemand zu uns kommt mit Schwindel und verschiedenste Medikamente nimmt.
Merci für den Nutzer. Im zweiten Teil unserer Serie, Thema Schwindel, haben wir gesehen, dass es neben harmlosen Schwindel eben auch Schwindelformen gibt, die ernstere Ursachen haben können. Im dritten Teil reden wir dann mit dem Alexander Tarnutzer über ein Phänomen, das rund 1 Million Leute, jeder 8. Schweizer, jede 8. Schweizerin in diesem Land betrifft. Die Rede ist von der Migräne.
Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.